Die Chroniken von Waldsee, ein Hörbuch vom Fabilon Verlag, geschrieben von Uschi Zietsch und gelesen von Christian Sänger.
Rowan schlief und wusste noch nicht. Der Morgen zog unschuldig und rein herauf. Behutsam tastete der erste Sonnenstrahl über den Horizont und kündigte einen strahlenden Tag an. Die Sterne schwanden im aufdämmernden Licht und ein zartrosa Streifen breitete sich am Rand der Welt aus. Leises Piepsen drang aus den Büschen, als die Jungvögel erwachten. Ihre Eltern plusterten das Gefieder auf und schüttelten sich, bevor sie sich ausgiebig putzten und auf die anstrengende Futtersuche vorbereiteten. Der letzte Nachtjäger schlich müde in den Wald, ohne sich noch einmal umzudrehen. Frühnebel kroch über die zartgrünen Wiesen, und tauglänzende Blüten öffneten sich und gaben ihr süß duftendes Inneres der Sonne preis. Rowan drehte sich selig lächelnd im Gras um. »Anini«, seufzte er im Traum, der so wirklich schien. Ein Traum, der gestern in der Dämmerung mit dem Fest begonnen hatte. Die Lobpreisung des wachsenden Korns war voll der Ausgelassenheit und des Frohsinns gewesen. Rowan hatte sich die ganze Zeit am Rand des Festes gehalten, so nah und doch fern, hatte geschwiegen und sich beinahe unsichtbar gemacht. Es gab nur einen Grund für ihn, hier zu sein, und immer nur hatte er sie angesehen. Anini, Schönste der Stadt, so wurde sie genannt. Und so flüsterte Rowan ihren Namen auch heimlich für sich, kostete jede einzelne Silbe wie einen süßen Honigtropfen. Während die anderen aßen und tranken, während köstliche Düfte seine Nase umschmeichelten, verspürte Rowan kein Verlangen nach saftigem Braten, gewürzt mit den ersten Frühlingskräutern, nach dampfendem Brot aus dem Holzofen und schwerem Honigbier. Anini war für ihn Nahrung genug, die seine Augen sättigte, und der Magen musste schweigen. An diesem Abend strahlte sie heller als der Mond. Mit kupferrotem, blumenumgrenztem Haar und Augen wie Kornblumen und mit roten Lippen, die entweder fröhlich lachten oder weich küssten. Vielleicht einen jungen Verehrer, ab und zu ein rotwangiges Kind. Als es allmählich auf Mitternacht zuging, die Musiker erschöpft zu langsameren Weisen übergingen und der Kreis sich lichtete, kam Anini unerwartet auf Rowan zu, der den ganzen Abend hindurch seinen Platz auf der Bank am Rande des Lichtscheins nicht verlassen hatte. Er konnte kaum glauben, dass sie tatsächlich zu ihm wollte. Erfreut, aber auch unsicher, sah er ihr entgegen. War dies noch Traum? Oder schon Erinnerung? Oder Wirklichkeit? Sie blieb vor ihm stehen, die Hände in die Seiten gestemmt. »Nun, Rowan«, begann sie mit strenger Stimme, »was sitzt du stundenlang hier herum und starrst mich fortwährend an? Missfalle ich dir so sehr?« Er machte ein erschrockenes Gesicht und schüttelte betreten den Kopf. »Ganz im Gegenteil, ich finde dich wunderschön«, brachte er ungelenk heraus. »So?« Ihre Augen blitzten auf. »Und warum hast du mich dann nie zum Tanzen aufgefordert? Den ganzen Abend habe ich darauf gewartet.« Er blinzelte überrascht. »Ich hätte nie gewagt.« Dabei tanzte er gern. Er konnte sich sehr geschmeidig und ausdrucksstark im Einklang der Musik bewegen, als wäre es ihm angeboren. Da lachte sie. »Rowan, du bist ein Tölpel. Hattest du so viel Angst, ich könnte dich abweisen, dass du es gar nicht erst versuchen wolltest? Du musst noch viel lernen. Du solltest dich mehr in menschlicher Gesellschaft aufhalten, wo du hingehörst, und nicht nur bei deinen hufbeinigen Mumen. Die haben dich ja mehr wie einen der ihren aufgezogen, anstatt wie einen Menschen.« »Es tut mir leid«, stammelte er. »Ich wusste nicht, ob ich willkommen bin nach all dem Schrecklichen, was in letzter Zeit...« Anini legte ihm einen Finger an den Mund. »Lass die anderen doch reden. Sie sind nur neidisch. Und sie fürchten sich vor dem, was sie nicht kennen. Aber ich weiß, dass du ein gutes Herz hast. Ich kann es in deinen Augen sehen.« Sie hielt ihm die Hand hin. »Dann komm. Versäumen wir nicht noch mehr von dieser wundervollen Nacht?« Er nahm ihre Hand und stand auf. »Aber wohin?« murmelte er verstört, und sie lachte gurrend. »Sag bloß, du warst noch nie mit einem Mädchen allein bei Nacht draußen.« Oh! Er begriff, ein wenig spät, aber immerhin. Nein, es war nicht das erste Mal. Da war Rubin gewesen, des Köhlers Tochter, und Malani, die Tochter des Fischers. Das war nicht ungewöhnlich. Mit ihnen war er sozusagen aufgewachsen, denn ihre Eltern lebten wie Rowans Mumen auf einsamen Höfen abseits von Mardin. Eines Tages, als sie entdeckten, dass sie keine Kinder mehr waren, hatten sie unschuldige und scheue Küsse getauscht und vielleicht auch ein wenig mehr, als sie älter wurden und dazulernten. Rowan hätte jedoch nie zu hoffen gewagt, dass ein Stadtmädchen, noch dazu Anini, sich jemals für ihn interessieren würde. Vorsichtig sah er sich um, aber niemand beachtete sie. Die beiden jungen Menschen verließen das Fest und traten Hand in Hand in das nächtliche, vom Mond beschienene Land hinaus. Abseits aller Wege lief Anini über die Hügel, Rowan immer im Schlepptau. Barfuß schwebte sie über das feuchte, junge Gras, beschwingt und leise kichernd. Schließlich, schon nahe beim Wald, blieb das Mädchen stehen und fasste Rowan an beiden Händen. Einen langen Moment schaute Anini ihn schweigend aus glänzenden Augen an. »Wenn du dich nur sehen könntest«, wisperte sie fast andächtig. Das hatten auch Rubin und Malani schon zu ihm gesagt, unabhängig voneinander und in Nächten wie dieser. Und von da an hatten sie ihn am liebsten bei Vollmond draußen getroffen. Rowans Augen, klar blau wie ein alter, sehr reiner Gletscher in der Sonne, leuchteten in der Dunkelheit matt wie ein ferner Stern. Seine Haare waren blond wie eine Kornähre im Schnee und so hell, dass er sich des Nachts nicht ungesehen an jemanden heranschleichen könnte. Und seine Haut, so glatt und bleich wie Marmor, schimmerte im Mondlicht wie Perlmutt. »Du übertreibst«, unterbrach Rowan verlegen. »Kein bisschen«, widersprach Anini schnurrend. »Genau deswegen bin ich mit dir hier.« Sie ließ sich ins Gras fallen, Rowan mit sich ziehend. Und dann küsste sie ihn. Noch immer im Traum gefangen, drehte Rowan sich erneut und tastete neben sich, wo er Wärme fühlte, die Nähe seiner Liebsten. Nein, dies war kein Traum mehr, angefüllt mit seligen Wonnen. Kälte war's, eisige Starre, die er fühlte, die seine Finger hinaufkroch, sich rasend schnell in seinem Körper ausbreitete und Rowan weckte. Mit einem erstickten Laut fuhr er hoch, während das letzte Traumbild in ihm zerstob. Noch schlaftrunken betrachtete er seine Hände, die voll Blut waren, und seine Kleidung, und dann wusste er. Nicht schreien, nicht schreien. Rowan biss sich auf die Knöchel, um zurückzudrängen, was aus ihm heraus wollte, dieses abgrundtiefe Grauen, gesammelt in einem einzigen Wort, weil es sonst keines gab für das, was er sah. Nein. Anini war tot. Ihre einst so sprühenden Augen starrten milchblau in den heller werdenden Himmel. Das Mieder war in Fetzen, ihre Brust aufgerissen, die Rippen aufgebrochen, das Herz geraubt. Und überall Blut. Dies war, was Rowan sah, was er begriff, aber nicht erklären konnte. Rowans Augen brannten. Der trommelnde Herzschlag sprengte ihm fast die Brust. Ein unterdrücktes Wimmern entrang sich seiner zugeschnürten Kehle. Dann sprang er auf und rannte schluchzend über die Wiese in den Wald hinein. Rowan liebte den Wald, seit er laufen konnte. Das Spiel von Licht und Schatten, die Würde der alten Bäume, das huschende, zwitschernde und brummende Leben, heimlich und nur selten zu sehen. Die Luft war hier kühler und reich an Gerüchen, nach Moos und feuchtem Stein, Erde und Pilzen, Honig und Blüten. Wann immer er Kummer hatte, ging er in den Wald und wurde getröstet. Er kannte die Pfade vieler Waldtiere, und sie wussten es zu schätzen, dass er sich wie einer von ihnen verhielt, still und unauffällig. Doch nicht heute, an diesem Tag des Blutes. Wie ein gedankenloser Städter trampelte und stampfte er den Karrenweg entlang, ohne nach links oder rechts zu blicken. Schließlich schlug er sich blindlings in die Büsche und scheuchte allerlei Getier auf, das zeternd und fauchend weichen musste. Er störte den Hochzeitsgesang der Vögel, stolperte über Wurzeln, unter denen Ameisen und Käfer lebten, und veranstaltete einen solchen Lärm, bis der ganze Wald in Aufruhr war und die Heer schrill pfeifend Alarm schlugen. »Blut! Blut!« hörte Rowan sie rufen, und sie verfolgten ihn den ganzen Weg entlang, kreuz und quer durch den Wald. »Was ist geschehen?« »Ich weiß es nicht«, schluchzte er mit heiserer Stimme. »Ich habe geschlafen.« »Und das Blut?« und das Blut, Hände, Kleidung, Gesicht und Haare.« Rowan presste sich die Hände auf die Ohren. »Nein, nein, nein, oh Götter, steht mir bei, ich war es nicht!« »Anini, Anini, warum wurde dir das angetan?« Schließlich konnte er nicht mehr weiter. Rowan blieb stehen, die Augen blind von Tränen, sein Atem pfiff. Sein Körper war schweißüberströmt und dazu überall das Blut an ihm, vermischt mit aufgewühlter Erde. Genauso erinnerte er sich verstört, hatte einst Hegen, der Mörder, ausgesehen, als er krank am Geist aus dem Wald gebrochen war und wirr stammelnd berichtete, was er seiner Frau angetan hatte. Rowan hatte damals trotz allen Abscheus Mitleid mit dem Mann empfunden, der den Grund für seine Tat nicht nennen konnte und wenig später gebrochen starb, noch bevor die Stadtväter über ihn zu Gericht sitzen konnten. Und nun sah er selbst ganz genauso aus, konnte nicht erklären, was geschehen war, hoffte verzweifelt, dass er unschuldig war. Aber wer würde, wer konnte ihm glauben? Was sollte er tun? Wo sollte er hin? Nach Hause konnte er jedenfalls nicht. Schon von Weitem würden seine Eltern alles riechen, den abscheulichen Gestank nach Blut und Schuld, nach Feigheit und Flucht. Er hatte alles falsch gemacht. Er hätte gleich in die Stadt zurückkehren müssen, um Aninis Vater zu sagen, dass seine Tochter tot auf der Wiese lag, grausam ermordet. Dann hätte man sie geholt, gesalbt und würdevoll aufgebahrt, und sie würde nicht einsam dort draußen im nassen Gras liegen an diesem sonnenklaren Morgen. »Sie hätten mir nicht geglaubt, dass ich unschuldig bin«, verteidigte Rowan sich vor sich selbst. »Sie hätten mich gefangen, gefesselt, wahrscheinlich erschlagen oder erhängt, noch bevor meine Eltern davon erfahren hätten.« Am besten machte er sich aus dem Staub, jetzt gleich und für immer. Natürlich würden seine Muhmen voller Kummer sein und vielleicht an ihm zweifeln, aber er konnte ihnen wenigstens nicht mehr schaden und sie nicht in Verruf oder sogar Gefahr bringen. Irgendwann wäre dies alles vergessen. Und sie könnten weiterleben wie zuvor. Rowan zuckte zusammen, als er die Richtung wechseln wollte und plötzlich in ein paar große, braune Augen blickte. Der junge Mann erstarrte. Elenki, vor allem die Hirsche, gehörten zu den gefährlichsten Geschöpfen des Waldes. Sie waren angriffslustig, schnell und tödlich. Nur ein erfahrener, sehr hungriger Panther würde sich jemals an einen ausgewachsenen Bullen heranwagen. Der junge Bock stieß einen hohen, quäkenden Laut aus. Dann sprang er zu seinen Eltern. Ohne Rowan weiter zu beachten, verschwand die Familie im Gebüsch. Rowan stieß den angehaltenen Atem aus und wischte sich übers Gesicht. Er schmierte dabei Schweiß, Blut und Dreck. Diese Ablenkung hatte ihn zur Vernunft gebracht, und er war dankbar dafür. Weglaufen war keine Lösung. Er musste herausfinden, was geschehen war, und seinen Eltern ebenso wie den Städtern beweisen, dass er kein Mörder war. »Ja, ich sollte nach Hause gehen«, murmelte er, »aber zuvor muss ich mich wenigstens säubern.« Schon von Weitem war der Zug durch die aufgewirbelte Staubwolke sichtbar, die ihn aufplusternd einhüllte. Neben Daru saß die weinende Halim, Aninis Mutter, das Gesicht in einem großen Tuch verborgen. Daru blickte grimmig nach vorn. Während der ganzen Fahrt wurde kein Wort gesprochen. Versteckt hustete er, wenn der Staub seine Kehle zu sehr reizte, und wischte sich gelegentlich die Augen. Die Haustür von Weideling öffnete sich, als der Zug am Ende des Weges zum Stillstand kam. Daru und Halim stiegen vom Wagen herab. Die zahlreichen Begleiter blieben noch sitzen. Schattenläufer trat ins helle Licht des Vormittags. Sein dunkles, markantes Gesicht drückte Freundlichkeit aus und erhob die Hand. »Ich grüße euch, Daru der Starke, an diesem strahlenden Frühlingstag nach einem, wie ich hoffe, großen Fest.« Es war die Art der Velerie, derart förmlich und blumig zugleich zu sprechen. Sie hatten für jeden Menschen einen Beinamen. Jetzt bemerkte Schattenläufer das von Leid und Tränen geschwollene Gesicht Halims, als er sich ihr zuwandte und stutzte. Seine breite Stirn legte sich in besorgte Falten. »Ich glaube, ich war zu voreilig mit meinem Gruß. Ich bitte euch um Verzeihung, Halim, die Kluge. Was ist geschehen?«
»Anini wurde ermordet«,
entfuhr es Daru, und nun verlor auch er die Fassung und brach in Tränen aus.
»Unser Sohn Rayem fand sie heute Morgen auf der Wiese, grausam entstellt. Das Herz wurde ihr bei lebendigem Leib aus der Brust gerissen. Könnt ihr euch das vorstellen? Nur ein Tier kann so etwas Entsetzliches tun.«
Die pechschwarze Mähne Schattenläufers wallte über seinen menschlichen Rücken bis zum Widerrist des Pferdekörpers hinab, als er den Blick wandern ließ und in vorwurfsvolle, wenn nicht anklagende Augen sah. Sein langer Schweif peitschte einmal um seine blau-schwarz glänzenden Flanken. Er strich sich den Bart und setzte einen Huf nach vorn. »Nun, ich bin kein Tier«, sagte er ruhig, mit tiefer Stimme. In seinen großen dunklen Augen lag nunmehr Trauer.
»Wo ist Rovan?«
rief Aninis Bruder Rajem vom Wagen herab. Ein Licht schien aufzuglühen, als Schneemond in diesem Moment an Schattenläufers Seite trat. »Auch Rovan ist kein Tier«, sprach sie mit glockenheller Stimme, aber mit drohendem Nachhall.
»Woher wissen wir das so genau?«
rief jemand, und mehrere Stadtbewohner stimmten dem Einwand lautstark zu. Der Stadtälteste, Larkin der Strenge, kletterte steifbeinig vom Wagen und starkste auf einen Stock gestützt auf die Velerie zu.
»Es mag sein«, sprach der Greis mit erstaunlich kraftvoller, tragender Stimme, »dass Rovan aussieht wie wir und einer gefälligen Sprache mächtig ist. Aber ihr scheint zu vergessen, wie unbeherrscht er ist, wie schnell er in blindwütige Raserei gerät. Oder stimmt es nicht, Ondur?«
Der aufgerufene Junge sprang vom Wagen und zeigte den Velerie die hässliche weiße Narbe an der rechten Halsseite. Nacheinander wurden junge Männer, alle ungefähr in Rovans Alter, aufgefordert, Narben vorzuzeigen, die Schattenläufers Zögling ihnen zugefügt hatte. Halim, die niemals jemandem etwas Böses wünschte, nicht einmal in dieser schrecklichen Stunde, warf allerdings zitternd ein: »Uns ist bekannt, dass Rovan dies nicht willentlich tut. Etwas anderes ergreift in solchen Momenten Besitz von ihm, denn er ist danach jedes Mal reumütig und zerknirscht. Und er gibt sich viel Mühe, damit es nicht zu solchen Ausbrüchen kommt. Aber wie wollt ihr uns beweisen, dass er es nicht war? Er wurde heute Nacht gesehen, als er zusammen mit Anini das Fest verließ. Er war der Letzte, der meine Tochter...« Sie schluchzte und konnte für einige Momente nicht weitersprechen. Niemand wagte eine Äußerung, alle warteten schweigend und betreten, die Augen zu Boden gerichtet. Schließlich hatte sie sich so weit gefasst, dass sie fortfahren konnte.
»Er war als Letzter mit ihr zusammen. Das ist erwiesen.«
Daru ballte die Hand zur Faust.
»Wahrscheinlich hat er sie schänden wollen, und sie setzte sich zur Wehr, so dass er in tollwütiger Raserei geriet und...«
»Ihr sagtet, Anini wurde das Herz herausgerissen«, unterbrach Schneemond mit eisklirrender Stimme. Ihr helles, liebevolles Gesicht war zur weißen Maske erstarrt. »Auf dieselbe Weise wie den drei anderen Mädchen, die wir in den letzten Wochen fanden. Wollt ihr behaupten, auch dies wäre Rovans Werk gewesen?«
»Ja«,
schrie Rajem, und einige weitere stimmten aufgestachelt zu. Die Stimmung heizte sich zusehends auf, und der eine oder andere hielt plötzlich ein Messer in der Hand. Schattenläufers Gesicht verdüsterte sich bei diesem Anblick, sein Schweif schlug erregt, und er stampfte einmal mit dem Huf auf. Schneemond starrte zuerst auf Daru, dann auf Halim hinab.
»Ist das wirklich euer aller Meinung?«
Die beiden trauernden Menschen wichen ihrem Blick aus und schwiegen. Fassungslos hob Schneemond den Kopf.
»Wisst ihr auch, was ihr da sagt?«
rief sie. Aller Zorn war verflogen, Schmerz und Kummer verzerrten ihre zarten Züge.
»Rovan ist unter euch aufgewachsen. Er hat unsere Lehren empfangen und vor allem Respekt vor jedem Wesen unter Sonne und Mond. Er ist kaum erwachsen und auf dem besten Wege, sich im Leben zu bewähren. Wie könnt ihr nur annehmen, dass er in der Lage wäre, so grausame Taten zu begehen und gleichzeitig weiterzuleben, als wäre nichts geschehen?«
»Worte, nur Worte!
Es wird Zeit, dass etwas geschieht«, schrie einer der Stadtväter. »So weit hätte es nie kommen dürfen. Rovan soll beweisen, dass er es nicht war. Dann werden wir abziehen und unter uns beratschlagen, wie wir unsere Töchter schützen und den Mörder stellen wollen.«
»Wenn er unschuldig ist, warum ist er dann nicht hier?«
schlug Rajem angriffslustig in dieselbe Kerbe.
»Ich bin hier«, erklang in diesem Augenblick Rovans Stimme, und er trat mutig vor seine Eltern.